Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell, wünscht Andreas Peter. Und richtig aktuell sind wir mit den Ergebnissen der gestrigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, wo die SPD nach 35 Jahren in Regierungsverantwortung abgewählt wurde, die CDU dagegen gewonnen hat, aber die AfD die größten Zugewinne überhaupt verzeichnen konnte. Und richtig sensationell ist die Tatsache, dass gestern in Stichwahlen in Bayern nach 42 Jahren die Macht der SPD im Rathaus von München gebrochen wurde und ein 35-jähriger Grüner neuer Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt wird. Ich möchte Sie dazu auf unsere Live-Sendung 18:20 heute Abend verweisen, wenn Florian Machel diese beiden Wahlen auswerten wird. Wir sprechen gleich mit dem deutsch-israelischen Anwalt Nathan Gelbart über die rasante Entwicklung von antisemitischen Straftaten in Gedenkstätten, die an die Opfer der Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern sollen. Wir diskutieren mit dem deutsch-schweizerischen Philosophen und Bildungswissenschaftler Farzin Banki die Machtoption im Iran nach dem Ende des Mullah-Regimes. Wir lassen uns vom Lehrer und Geschäftsleiter des Lehrernetzwerkes Schweiz, Daniel Wahl, einen Streit zwischen der UNO und der Schweiz einordnen, der im Kanton Aargau die Gemüter erhält. Und Martina Binnig kommentiert das Gender Mainstreaming in der EU. Sie hören Kontrafunk aktuell. Als vor ein paar Jahren Neonazis in einer KZ-Gedenkstätte vor Besuchern den Holocaust leugneten, war in den Gesichtern der Besucher die pure Fassungslosigkeit abzulesen, dass es tatsächlich jemand wagte, das Jahrtausendverbrechen in Frage zu stellen. Die Empörung der Öffentlichkeit war immens. Heutzutage kommt die Öffentlichkeit kaum noch hinterher, offene oder verdeckte antisemitische Ausfälle im Blick zu behalten, die in Gedenkstätten vorfallen, die an die Opfer der Nazi-Terrorherrschaft erinnern sollen. Ist die deutsche Gesellschaft noch Herr der Lage und kann einen angemessenen Umgang mit den Verbrechen der Shoah garantieren? Wir wollen darüber diskutieren mit dem in Israel und Deutschland lebenden und arbeitenden Rechtsanwalt Nathan Gelbart. Herzlich willkommen, Herr Gelbart.
Einen wunderschönen guten Tag.
Herr Gelbart, der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus hat jüngst darauf verwiesen, dass 2024 mit 211 antisemitisch motivierten Vorfällen an NS-Gedenkstätten in Deutschland fast doppelt so viele registriert wurden als noch 2023. Hängt das direkt mit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 zusammen oder ist das für einen Beobachter wie Sie ein trauriger Trend, der schon eine Weile zu beobachten ist?
Ich denke, die Dynamik und die Intensität von antisemitischen Äußerungen ist nach dem Massaker vom 7. Oktober gestiegen. Das ist spürbar zu vernehmen. Aber dass wir hier in der Bundesrepublik, nicht nur in der Bundesrepublik, aber auch in der Bundesrepublik ein massives Antisemitismusproblem in den öffentlichen Bereichen haben, ist ja nicht zu verleugnen. Und die KZ-Gedenkstätten sind ja öffentlich zugänglich. Das ist auch gut und richtig so. Aber sie sind eben auch nur ein Teil der Straße, sie sind ein Teil der sozialen Netzwerke, überall dort, wo sich Antisemiten tummeln und ihr Gift in die Öffentlichkeit verspritzen. Und davon sind eben auch KZ-Gedenkstätten leider nicht ausgenommen.
Es wird immer wieder berichtet, dass in Gästebucheinträgen zum Teil widerlichste antisemitische Einträge zu finden sind, nachdem Schulklassen NS-Gedenkstätten besucht haben. Ist die Hemmschwelle gesunken für so etwas oder versagt die Erinnerungskultur an deutschen Schulen?
Die Gedenkstätten sind ja nur ein Teil der gesamten Sphäre. Das, was Sie in den Gästebüchern an Einträgen lesen, lesen Sie vollkommen ungehemmt in den sozialen Netzwerken. Sie sehen es auf unseren Straßen, wenn vermeintlich gegen den Krieg in Gaza demonstriert wird, aber dort evident antisemitische, judenfeindliche, auch den Holocaust verherrlichenden Äußerungen fallen, ohne dass die zuständigen Behörden dieser Situation einfach aufgrund der Masse wirklich Herr werden können.
Es gibt ja immer wieder auch den Vorwurf, dass Deliktfeld, rechtsextreme, antisemitische Vorfälle, auch die Fälle mitgezählt werden, in denen auf islamistischen Demonstrationen der Hitlergruß gezeigt wird. Ist die Statistik, wie soll ich sagen, kritikanfällig? Ist die Statistik überhaupt aussagefähig?
Ja, bei Statistiken muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Statistiken haben ja einen Sender und auch einen Empfänger. Und man hat schon den Eindruck, und das sehen wir auch bei der Kriminalstatistik, wenn es um antisemitisch motivierte Straftaten geht, deren Täter unbekannt sind, werden die automatisch als rechts verortet, obwohl sie eigentlich aus dem eher islamischen Background, aus dem Migrationshintergrund kommen oder auch aus der linksextremen Seite kommen. Und hier sind die Statistiken einfach evident falsch. Und man vermisst leider den Willen, hier die Statistiken so anzupassen, dass der Leser daraus auch wirklich eine Message und eine Entwicklung entnehmen kann.
Es wird oft berichtet, dass die Vorfälle vor allem aus dem rechtsextremen Spektrum kommen. Zugleich heißt es aber auch, es werde verstärkt ein, ich zitiere mal, links antiimperialistischer und anti-israelischer Hintergrund beobachtet. Ist diese Formulierung nur eine verlegene Umschreibung für die Tatsache, dass beispielsweise in immer mehr Schulklassen Kinder mit migrantischen Wurzeln vorwiegend aus Staaten des Nahen Ostens dominieren?
Genau das ist leider der Fall und es wird nicht ordnungsgemäß benannt, obwohl es benannt werden müsste. Und wenn wir mal auf die Gedenkstätten zurückkommen, dort haben sie vermehrt Besucher oder vermeintliche Besucher, die mit Palästinensertüchern dort erscheinen und anti-israelische, pro-palästinensische Parolen skandieren. Und dafür suchen sie sich genau die Gedenkstätten des Holocaustes aus. Und das hat natürlich einen Hintergrund, denn der linke Antisemitismus, den es natürlich auch gibt, zumindest aus der linksextremen Sparte, benutzt ja sehr häufig den Deckmantel des Antifaschismus, des Antiimperialismus. Nun muss man einfach dazu sagen, dass sich diese antiimperialistischen und antifaschistischen Kritikäußerungen vornehmlich auf das Land der Juden, also auf den Staat Israel projizieren und bei anderen Konflikten der Mund gehalten wird, weitestgehend jedenfalls. Und die Message, und die ist sehr dramatisch und sehr ernüchternd, die man immer wieder hört, ist: Warum habt ihr Juden denn nichts aus Auschwitz gelernt? Denn wer Auschwitz durchgemacht hat, darf doch in Anführungsstrichen das Gleiche oder dasselbe nicht anderen Völkern antun. Und das ist genau diese perfide Message, die hier durch Linksextreme verbreitet wird, auch von der pro-palästinensischen Seite, dass eben zum einen der Staat der Juden, also Israel, den Holocaust wiederholt zulasten der Palästinenser. Allein das ist bereits eine skandalöse Erkenntnis, weil die vorne und hinten einfach nicht stimmt. Und darüber hinaus ist es die Anmaßung zu sagen, Auschwitz wäre doch eigentlich eine Akademie für das Lernen von gutem Benehmen gewesen. Und diese Akademie haben die Juden nicht richtig verinnerlicht. Und haben einfach nicht daraus gelernt, dass man sich eben richtig zu benehmen hat. Und das ist natürlich perfide und sehr, sehr bedenklich.
Sie kennen sicherlich auch den anderen großen Streitpunkt, dass viele Menschen relativ wütend oder beleidigt sagen, ich kritisiere nicht die Juden, sondern ich kritisiere die Politik des israelischen Staates. Gibt es eine Faustformel, wo man sagen kann, mit einer bestimmten Kritik leitet man eben nicht in den Antisemitismus ab?
Natürlich gibt es die und die ist ja auch vom Bundestag übernommen worden, von den meisten Landtagen in Deutschland übernommen worden, die sogenannte IHRA-Definition, die IHRA, IHRA, das ist die Internationale Holocaust-Gedenkstättenorganisation, die hat eine Definition von Antisemitismus herausgebracht, an die sich die meisten Organisationen hier auch halten, nicht alle. Und da geht es eben darum, dass selbstverständlich Kritik an der Politik eines Staates, auch des Staates Israel, selbstverständlich möglich ist, möglich sein muss, im Übrigen ja auch in Israel selbst passiert. Wenn aber singulär ein Staat aus der gesamten Weltgemeinschaft immer wieder herausgenommen wird, um ihn durch den Dreck zu ziehen, nämlich der Staat der Juden, den Staat Israel, wenn immer nur auf Israel rumgehandelt, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird, wie zuletzt zum Beispiel subtil durch die Beschlussfassung der Partei der Linken in Nordrhein-Westfalen in ihrem Landesverband, dann ist es Antisemitismus und dann muss das auch als solcher benannt werden.
Die Leiterin der Berliner Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Deborah Hartmann, hat von der Bundesregierung mehr finanzielle Mittel gefordert, um zum Beispiel, und da war ich etwas schockiert, muss ich gestehen, als sie formulierte, um mit diesem Geld auch den Sprachgebrauch in Führungen zu evaluieren und zu verbessern. Ich war immer der Meinung, dass man das nicht mehr nötig habe, weil da ausgebildetes Personal die Führung vornimmt. Bin ich da getäuscht?
Naja, wissen Sie, Institutionen, die am Tropf der öffentlichen Hand hängen, lassen sich immer gute Dinge einfallen, um die Fördermittel erhöhen zu lassen. Ich kann das so nicht nachvollziehen und ich gehe mal davon aus, dass hier einfach versucht wird, die Bemittelung zu erhöhen und hier Argumente angeführt werden, die nicht wirklich tragfähig sind.
Ich will noch zu einem aktuellen Anlass kommen, Herr Gelbart. Die aktuellen Ereignisse zusammen mit dem Iran-Krieg lassen doch aufhorchen, denn Nachrichtenagenturen melden, dass Israel am Wochenende sein Staatsgebiet nicht wie sonst üblich vor iranischen Angriffen schützen konnte, sondern es Dutzende Verletzte gab. Ist der viel zitierte Iron Dome löchrig geworden?
Der ist nicht löchriger, als er vorher schon war. Der Iron Dome hat eine geschätzte Erfolgsquote von 96%. Aber das heißt eben auch im Umkehrschluss, dass es 4% an Raketen gibt, die eben nicht abgefangen werden können. Und hier muss man einfach dazu sagen, dass der Iran dazu übergegangen ist, völkerrechtswidrig Kriegsverbrechen zu begehen, indem Raketensprengköpfe benutzt werden, die sich bei der Explosion in verschiedene Untersprengköpfe aufteilen, sogenannte Streubomben. Und gegen Streubomben ist auch der Iron Dome nur begrenzt abwehrfähig. Und das ist genau das, was hier passiert ist in zwei Städten, die nebeneinander liegen. Dimona, einige Kilometer entfernt von dem angeblichen Atomreaktor Israels, und in der Stadt Arad, die unmittelbar daneben ist, eine Wüstenstadt. Dort gab es zwei direkte Einschläge. Und die sind eben nicht verhindert worden. Es gab ca. 100 Verletzte insgesamt in beiden Städten. Von Todesopfern ist bislang noch nichts bekannt, aber trotzdem eine sehr, sehr dramatische und bedauerliche Entwicklung, die leider nicht benannt wird.
Es hat den Anschein, als sei der Iran trotz der verheerenden Bombardements der israelischen und US-amerikanischen Streitkräfte in den zurückliegenden Tagen und der Enthauptung wesentlicher Teile der iranischen Elite, dass sie trotzdem noch militärisch handlungsfähig erscheinen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wird das in der israelischen Öffentlichkeit diskutiert?
Der Iran versucht natürlich zu eskalieren, so gut er kann. Dazu gehört zum einen die Sperrung der Straße von Hormuz. Dort wird quasi die Versorgung mit Mineralöl der gesamten westlichen Welt unterbrochen. Die Benzinpreise steigen in die Höhe, damit natürlich auch die Wut der Verbraucher. Das ist genau das, was der Iran damit bezweckt. Der Iran beschießt Ölfelder von umliegenden Golfstaaten, obwohl er sich mit ihnen überhaupt nicht im Kriegszustand befindet, einfach auch nur, um hier die Eskalation nach oben zu treiben. Das sind möglicherweise, so wird das auch in Israel zum Teil interpretiert, so die letzten Versuche, hier noch irgendetwas bewegen zu können, vielleicht doch noch zu einem Waffenstillstandsabkommen mit den USA und Israel zu kommen, die das Überleben des Regimes sichern können.
Das heißt, Sie haben nicht den Eindruck, dass in der israelischen Gesellschaft auch diskutiert wird, ob es ein Fehler war, in diesen Krieg einzutreten?
Mein Eindruck ist, dass übergreifend von allen politischen Parteien in Israel oder fast allen signifikanten politischen Parteien der Angriff auf den Iran gut geheißen wird, nicht weil man so kriegsfreudig ist, sondern weil man einfach keine Alternative gesehen hat. Und wenn wir uns ansehen, in welchem Umfang hier ballistische Raketen vorhanden waren und die Bereitschaft beim Iran, diese auch einzusetzen, dann kann man schon sagen, das war wirklich letzte Eisenbahn, hier Raketenabschussstationen und auch Raketenmaterial so gut wie möglich unschädlich zu machen und eben zuerst zu agieren und nicht zu warten, bis der Iran als erster Israel, ein Land so groß wie Hessen, mit einer Barrage, wie man so schön sagt, von mehreren hundert ballistischen Raketen auf einmal zu überfallen. Und dann wäre das Raketenabwehrsystem sicherlich noch viel weiter in seiner Abwehrfähigkeit eingeschränkt gewesen und es wäre zu noch mehr zivilen Opfern in Israel gekommen.
In Deutschland werden immer mehr antisemitische Vorfälle in KZ-Gedenkstätten registriert, die einen israelbezogenen Antisemitismus aufweisen. Wir haben über dies und über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg gesprochen mit dem Rechtsanwalt Nathan Gelbart, der in Deutschland und Israel lebt und arbeitet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gelbart.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Iran-Krieg hat die alles entscheidende Frage in den Hintergrund gedrängt. Was kommt eigentlich nach der diktatorischen Herrschaft einer selbsternannten theologischen Elite im Iran? Der Sohn des letzten iranischen Kaisers jedenfalls, Reza Pahlavi, hat sich selbst und wurde von seinen Unterstützern als das mögliche neue Staatsoberhaupt ins Spiel gebracht. Doch ist das überhaupt relevant für die Verhältnisse im Iran? Der iranisch-schweizerische Philosoph und Bildungswissenschaftler Farzin Banki beschäftigt sich mit dieser Frage und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Herzlich willkommen, Herr Banki.
Guten Tag.
Herr Banki, macht sich Reza Pahlavi, machen sich seine Anhänger etwas vor? Hat die Monarchie Ihrer Meinung nach im modernen Iran überhaupt noch eine Zukunft?
Also das ist eine Frage, die ich so schnell nicht beantworten kann und auch nicht möchte, weil das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das Problem ist jetzt eigentlich was ganz anderes. Was passiert, wenn die jetzige Regierung nicht mehr da ist? Wer tritt an ihrer Stelle? Wer übernimmt die Geschicke des Landes? Und da ist die Monarchie überhaupt nicht im Gespräch. Auch Reza Pahlavi selbst hat immer gesagt, ich stehe für die Übergangszeit zur Verfügung. Die kann einige Jahre dauern, wenn es hochkommt. Und die Monarchie soll ja dann nachher in einem Referendum in Frage gestellt werden oder ob wir eine Republik wollen.
Es gibt ja die Befürchtung, dass wenn die Ayatollahs abdanken müssen oder weggefegt werden im wahrsten Wortsinne, dass dann die Revolutionsgarden in dieses Machtvakuum stoßen. Halten Sie diese Gefahr auch für gegeben?
Auf alle Fälle. Er hat ja ein sogenanntes Emergency Face Booklet herausgegeben, das vom Iran Prosperity Project, quasi eine Übergangsblaupause, habe ich das genannt, hat er da vorgelegt. Und wer die Demokratie will, muss es mit einem kalkulierten Ja unterstützen. Bedingungslos ist das keine Unterstützung, sondern Kapitulation vor dem eigenen Urteilsvermögen. Das ist meine These. Und die Pasdaran oder die Revolutionsgarden, die werden auf alle Fälle eine wichtige Rolle spielen in dem Ganzen. Es ist nur etwas komplizierter, als man es allgemein hin darstellt. Sehr viele sind sogar für ihn und dass er die Führung übernimmt. Sie können es nur natürlich nicht sagen. Die Hardliner in den Pasdarans, die sind natürlich dafür, dass sie einfach weiterkämpfen. Das sind Terroristen in meinen Augen. Und diese Terroristen, die haben eine ganz andere Logik. Die haben eine Guerillatechnik. Das sieht man ja, wie sie kämpfen. Ähnlich wie in Palästina gekämpft wurde, kämpfen die auch. Das sind die gleichen Mechanismen, die da im Spiel stehen.
Wir müssen nochmal für die Hörer konkretisieren, der Emergency-Face-Plan, den Sie angesprochen haben, den hat der Sohn des letzten iranischen Kaisers Reza Pahlavi entworfen. Gibt es ähnliche Dokumente, ähnliche Planspiele von anderen Akteuren im Iran, die ähnlich relevant sein könnten?
Es gibt überhaupt nichts dergleichen. Wir haben eine Opposition, die nennt sich, wie in dem Brief von Mahmoud Barf angegeben, die sogenannten Simur. Also dieser Phönix, der da aus der Asche steigt, dieser berühmte Greifvogel der iranischen Mythologie, die nennen sich so. Das sind 30 Leute, die da zusammengefasst sind und die etwas vorlegen. Aber die haben bis jetzt noch nichts vorgelegt. Die Mitglieder, die haben keine rühmliche Vergangenheit, sagen wir mal so. Der eine ist sogar Gründer der Pasdaran. Oder andere sind sogar Leute gewesen wie Mahmoud Barf selber, die am Anfang der Revolution den Frauen das Kopftuch mit einer Reißnagel so in die Stirn gedrückt haben. Das sind keine rühmlichen Geschichten.
Wir müssen auch hier nochmal konkretisieren für die Hörer. Mahmoud Barf, den Sie angesprochen haben, ein iranischer Filmemacher, der hat einen offenen Brief geschrieben, in dem er postulierte, Reza Pahlavi soll auf die Monarchie schlicht und ergreifend verzichten und damit auch auf seinen Thronanspruch, nur damit wir das mal auch einordnen. Herr Banki, hat der Iran eine ausreichend feste, lange Demokratiegeschichte, dass er mit einer angemessenen Übergangszeit tatsächlich sich in eine Richtung entwickeln kann, die dem Westen da vorschwebt?
Nein, also das Problem war ja schon Anfang der ersten Revolution 1979. Diese sogenannte Islamische Revolution ist ja passiert, weil die Leute, die hatten nichts mehr für die Übergangszeit. Sie sind alle nur auf die Straßen gegangen und haben gegen den Schah. Es war ihr einziger Wunsch, Schah weg. Und das hat auch Khomeini immer gesagt. Und anschließend, als er dann weg war, kam das große Vakuum. Und dieses Vakuum haben diejenigen genommen, die am besten organisiert waren. Und das waren die Mullahs. mit ihren Moscheen und mit ihrem ganzen Untergrund. Die waren verflechtet im ganzen Land. Und aus diesem Grund haben sie quasi die Revolution von den Straßen geklaut. Und das sollte jetzt nicht passieren. Jetzt sollte man daraus gelernt haben und wissen, dass diese Vakuumzeit die schlimmste Zeit ist. Und dafür hat eben der Reza Pahlavi dieses White Paper oder was auch immer vorgelegt. Und das ist sehr, sehr genau. Ich habe aber entdeckt, dass da eigentlich einige Sachen drin vorkommen. Da müsste man noch ein bisschen drüber arbeiten.
Zum Beispiel?
Nun, es gibt strukturelle Schwächen. Ich habe 4 Diagnosen gestellt dafür. Zum Beispiel die Rückkopplungsschleife statt Gewaltenteilung. Also der Leader ernennt alle 3 Institutionen. Eine unabhängige Verfassungskontrolle fehlt. Das müsste zum Beispiel noch dazukommen. Oder die Rechtsstaatlichkeit ohne institutionelle Verankerung. Die Unabhängigkeit der Justiz ist personenabhängig, nicht strukturell garantiert. Schutz für Andersdenkende fehlt zum Beispiel in dem Paper. Also ich habe noch 2 weitere, zum Beispiel auch die Pastoran und die Bonyards. Ein Dekret löst keine Ideologie auf, auch keine ökonomische Pfründe. Die religiösen Stiftungen kontrollieren 30-40% der Wirtschaft. Das Dokument behandelt sie nicht als politische Machtfaktoren. Das ist ein Mangel. Und die 4. Säule fehlt auch. Parteien, freie Medien, Zivilgesellschaft. 1979 wurde nicht die Verfassung gestohlen. Es wurde die Straße gestohlen, wie ich immer sage.
Hat das Scheitern dieser revolutionären Bestrebungen der letzten 100 Jahre im Iran nicht auch damit zu tun, dass sich das iranische Volk nicht selbst um seine eigenen Sachen kümmern konnte, sondern dass immer wieder auswärtige Kräfte sich in die Machtstrukturen des Iran eingemischt haben und Regime haben wollten, die ihnen entsprechen und nicht dem Iran?
Das stimmt. Iran nimmt eine eigene Stellung ein unter all den Kolonialfällen in der Weltgeschichte. Wir wurden eigentlich nie richtig besetzt von den Großmächten. Wir wurden beeinflusst sozusagen. Zum Beispiel die nordische Hälfte wurde im Zweiten Weltkrieg auch von der Sowjetunion beeinflusst und die südliche von den Engländern und von den sogenannten Alliierten. Aber unser Problem ist ein anderes. Wir rühmen uns 2500 Jahre eine Monarchie gehabt zu haben. Und dann sind wir so quasi von der Monarchie direkt hineingerutscht in eine Republik. Was ist das Kennzeichen von einer Monarchie? Das heißt, einer bestimmt oben, die anderen müssen folgen, ob es ihnen nun passt oder nicht. Wie kann ein Volk, das sich rühmt, 2500 Jahre lang eine Monarchie gehabt zu haben und nun in eine Republik rutscht, die demokratisch verwaltet wird, wie kann man das von einem Volk verlangen, das plötzlich die Verantwortung selbst übernimmt für ihre eigenen Geschicke? Das ist das größte Problem. Iraner haben auch aus diesem Grunde immer wieder gesagt, wenn der Kopf weggeht und ein neuer Kopf kommt, dann geht es uns besser. Also wechseln wir die Köpfe. Und das ist ihr großer Fehler. Auch wenn ein neuer Kopf kommt, er muss mit den gleichen Menschen dort regieren, die jetzt zur Verfügung stehen. Er kann sich ja keine Schweden herholen oder keine Schweizer oder keine Deutschen. Er muss mit den Iranern regieren. Und wenn die Iraner nicht sich selbst ändern, dann wird auch ein neuer Kopf es nicht besser machen können. Und das heißt, die Leute müssen lernen, demokratisch zu denken und vor allem, individuell gesehen, Verantwortung zu übernehmen für ihre Taten.
Die strukturellen Defizite oder die strukturellen Schwächen, die Sie im Papier von Reza Pahlavi auflisten, die klingen für mich alle nicht wirklich sehr ermutigend, denn in der Tat muss ja erstmal ein Staatsapparat beseitigt werden, abgebaut werden, der fast 50 Jahre Zeit hatte, sich zu etablieren. Also wie tief die Revolutionsgarden zum Beispiel in den iranischen Staat eingesickert sind, welche Macht alleine die religiösen Stiftungen haben. Sie beschreiben es, dass sie bis zu 30-40% der iranischen Wirtschaft beherrschen.
Es ist so, nach außen hin sieht es so, als wenn das ein einziger Block wäre. Aber dieser Block existiert schon lange nicht mehr so, wie er in seinen Anfangsstadien funktioniert hat. Die obersten Häupter sind alle weg. Bis zu der 3. Stufe hinab sind sie ja alle umgekommen mittlerweile. Und ich vermute sehr stark, dass auch der Rest eigentlich nur Mitläufer waren. Ich vergleiche das zum Beispiel mit der DDR oder mit dem alten Nazi-Deutschland. Das sind ähnliche Faktoren. Ich kann mich sogar noch erinnern, als am Anfang der Revolution der deutsche Kulturbeauftragte mir im Vertrauen mitgeteilt hat, dass die Leute von der Regierung ständig zu ihm kämen und viel mehr über Nazi-Deutschland haben möchten. Wie hat das Hitler damals gemacht und wie hätte Hitler so ein Volk regiert und so weiter und so fort. Er hat natürlich geweigert und fand das nicht schön, auf diese gerade nicht rühmliche Vorgeschichte der Bundesrepublik hingewiesen zu werden. Aber das zeigt schon mal, was sie alles für Vorstellungen hatten, wie sie ihr Land regieren wollten. Und das haben sie dann auch voll ausgenutzt und haben die Filme auf irgendeinen anderen Wegen bekommen und haben das ähnlich aufgebaut. Schauen Sie, wir haben zwei verschiedene Armeen. Die Pastaran ist eine Armee, wir haben die reguläre Armee. Die funktionieren nebeneinander, kontrollieren einander und so weiter und so fort. Also es ist kein einheitlicher Block. Divide et impera, das war ihre Devise. Und nach dem sind sie auch vorgegangen und haben auch Erfolg gehabt. Die Jugend, die jetzt auf der Straße ist, das sind die Jugendlichen, die unter diesem Regime aufgewachsen sind. Das sind nicht etwa Leute, die der Schah noch erzogen hätte, wie wir zum Beispiel, sondern das sind ganz andere. Und die machen nicht mehr mit. Und weil die nicht mehr mitmachen, werden auch ihre Eltern nicht mehr mitmachen. Also das ist eine Sache, wie ein Strohfeuer wird das durch das ganze Land fegen und genau diese Bonjards und Pastaran und so weiter hinwegfegen.
Sie haben in einem Unterkapitel geschrieben, Reza Pahlavi nicht die ideale, sondern die einzig mögliche Übergangsfigur. Ist das tatsächlich so? Gibt es keine alternative Führungsfigur, auf die sich der Iran halbwegs einigen könnte?
Sie könnten mich auch fragen, warum unterstützen Sie als Bildungsphilosoph einen Monarchisten, wenn Sie so wollen. Ich kann dann dafür nur sagen, ich unterstütze keinen Monarchisten. Ich unterstütze ein Übergangsdokument mit bekannten Bedingungen und eine Konvergenzfigur, eben Reza Pahlavi, weil das Vakuum gefährlicher ist als die Unvollkommenheit. Man könnte weiter fragen, meinetwegen, ob ich naiv sei gegenüber Pahlavi, weil die Geschichte ja gezeigt hat, aus welcher Familie er kommt. Ich würde sagen, das ist das Gegenteil. Bedingungslose Unterstützung wäre naiv. Das kalkulierte Ja mit Widerrufskriterien ist die reifste Form politischen Handels unter Ungewissheit.
Wie lässt sich das regeln, Herr Banki, dass Staat und Religion wirklich signifikant oder effektiv voneinander getrennt werden? Also dass der Iran de facto in einen säkularen Staat umgewandelt wird. Ist das tatsächlich denkbar?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Die Menschen haben jetzt erkannt, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Dass, sobald sich die Religion einmischt, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Die Religion hat andere Wertmaßstäbe als die Politik. Die Politik denkt anders und vielleicht muss sie auch mal lügen. Und wenn man religiöse Werte liest, dann gibt es ja dieses Gebot, du darfst nicht lügen. Das zusammen klappt einfach nicht. Und das haben die am Anfang geglaubt, das ginge. Und das geht aber wirklich nicht. Ich glaube, es braucht diese Hybridoption, wie ich das mal genannt habe, dieses rechtliche Konzept. Der Rechtsrahmen des Übergangssystems, nämlich das Kernprinzip ist, bestehende Gesetze der Islamischen Republik bleiben zunächst in Kraft. Außer jene, die unvereinbar sind mit a. der iranischen Nationalidentität, b. der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und c. dem Fortgang des Übergangssystems. Und als Ersatzrecht dient das Recht der Pahlavi-Kaiserzeit, artikuliert, wo nötig. Pragmatisch begründet, ein vollständiges Rechtsvakuum wäre gefährlicher als provisorisches Weitergelten bekannter Normen. Und was mich freut ist, und das ist der Einzige, der das wirklich macht, ist der Reza Pahlavi in seinem White Paper, dass er versucht, das alles aufzuarbeiten, es juristisch aufzuarbeiten, vor Gerichten zu bringen und nicht einfach Anschuldigungen vorbringen, die weder Hand noch Fuß haben. Das Interessante an ihm ist, dass er selber ja genauso lange, wie es diese Republik gibt, im Ausland unter Demokratien gelebt hat und genau weiß, wie die funktionieren. Diese neue Konstellation wird einfach übersehen. Man vergleicht ihn immer mit dem Vater. Ja, was kann er dafür, dass sein Vater so war? Und für seine Zeit war vielleicht der Vater genau richtig. Aber jetzt haben wir eine andere Zeit. Und er ist auch das Kind dieser anderen Zeit. Und ich habe von den anderen leider bis jetzt noch nichts Vernünftiges in die Hand gekriegt.
Wie könnte, wie sollte es im Iran weitergehen, wenn die Herrschaft der Ayatollahs doch demnächst beseitigt würde? Wir haben uns darüber mit dem iranisch-schweizerischen Philosophen und Bildungswissenschaftler Farzin Banki unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Banki.
Danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im Kanton Aargau hängt der Haussegen etwas schief im Moment. Grund ist ein scheinbar übergriffiges Verhalten der Vereinten Nationen. Ein Mädchen mit kognitiven Einschränkungen, die im Rollstuhl sich bewegt, soll auf eine Sonderschule, sagt das Bundesgericht und auch die Behörden. Aber die UNO fordert, dass sich die Schweiz an ein internationales Übereinkommen hält, das die Rechte von Menschen mit Behinderungen regelt. Und die UNO fordert, dass das Mädchen mittels Inklusion beschult wird. Dass sich die Schweiz an dieses Abkommen halten muss, war möglicherweise vielen gar nicht klar, beziehungsweise war so deutlich nicht kommuniziert worden. Wir wollen das mit Daniel Wahl besprechen, einem Lehrer an einer Primarschule im Dorf Tertärten in der Schweiz und der auch 30 Jahre lang Erfahrung als Journalist hat und unter anderem für die Weltwoche schreibt, aber vor allem Geschäftsleiter des sogenannten Lehrernetzwerkes ist. Herzlich willkommen, Herr Wahl.
Guten Tag.
Herr Wahl, wenn man mal ganz nüchtern betrachtet, was ist eigentlich dagegen einzuwenden, dass eine Schülerin, selbst mit kognitiven Einschränkungen, die an einen Rollstuhl gefesselt ist, in einer ganz normalen Schule betreut wird, wie es die UNO fordert?
Da gibt es 24 Gründe, würde ich sagen. 24 Gründe meine ich 24 andere Kinder, die dabei zu kurz kommen. In der Regel stört das den Unterricht massiv, weil die Aufmerksamkeit auf das behinderte Kind, um es auch anständig und adäquat zu betreuen, weil das die Zeit absorbiert. Auch der Lehrer hat im Kopf eine gewisse Schere, kann gewisse Dinge nicht durchführen. Beispielsweise ein schöner Nachmittag, wir möchten einen Teich Kaulquappen anschauen gehen. Das lässt sich nicht mehr einfach so organisieren. Es lässt sich nicht organisieren, schnell nach draußen zu gehen und Schnee zu berühren oder im Wald Blätter zu sammeln. Das sind alles Dinge, die in einer Primarschule nötig sind und den Unterricht lebendig machen. Also das macht den Unterricht steril. Da kommen andere Kinder, einfach 24 andere Kinder zu kurz.
Ist das so auch durchdacht worden, besprochen worden, entschieden worden dann letztlich in der Behörde und dann ja sogar bis hoch zum Bundesgericht?
Wir wissen ja eigentlich recht wenig, was wirklich passiert ist und was an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Der Anwalt des Kindes lässt immer wieder durchblicken, die Ziele seien erreicht worden des Kindes, aber dann erfährt man, dass es sie nicht ganz erreicht worden sind und dass die Ziele dann angepasst worden sind. Was dann das für Lernziele sind, kann man sich vielleicht ausmalen. Es ist ein spastisch-zerebral gelähmtes Kind und ob es dann einen Buchstaben schreiben kann oder einfach Kreischen drehen kann. Ich weiß nicht, welche Ziele da mit vereinbart worden sind und was es heißt, es kommt mit. Also wir wissen letztlich recht wenig über die ganz konkreten Umstände, das muss man fairerweise sagen.
Der Streit eskaliert ja jetzt vor allem an der Tatsache, dass man sich übergangen bzw. regelrecht verraten fühlt vom Bundesrat, also im Aargau, dass man gesagt hat, da war immer von Freiwilligkeit die Rede, also was dieses Abkommen betrifft. Die Schweiz ist ja seit 2002 UNO-Mitglied, aber man war immer davon ausgegangen, dieses Abkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung sei eine Freiwilligkeit. Jetzt heißt es plötzlich, das sei eine Pflicht. Stimmt der Vorwurf, dass man die betreffenden Personen und die betreffenden Behörden getäuscht hat?
Man muss vielleicht ein bisschen noch genauer recherchieren, welcher Ausschuss war jetzt wirklich entscheidend. Das heißt in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, dass die UN-Kinderrechtskonvention, der Ausschuss, dort angerufen worden sei. Oder ist es jetzt der Ausschuss des Behindertengleichstellungsgesetzes an der UNO? Das kann ich nicht genau sagen. Ich gehe mal davon aus, dass die NZZ richtig recherchiert hat. Und dort ist, in den Kinderrechten ist natürlich verankert, dass Kinder mit Behinderungen ein Recht auf Schule haben. Aber es ist nicht ein inklusives, sondern ein integratives Recht. Und wenn man ganz an den Anfang zurückgeht, dass diese Konvention entworfen wurde, war doch die Intention, dass Kinder auch besonders in Entwicklungsländern Zugang haben zu einem Bildungssystem. Und das hieß eigentlich Schule für alle. Und jetzt wurde da mit Übersetzungsfehlern eine inklusive Schule daraus gedreht, dass jedes behinderte Kind in der Schulklasse der Nichtbehinderten beschult werden muss. Das war eigentlich ursprünglich nie die Idee. Kommt hinzu, dass die juristische Kompetenz beim Bundesrat, insbesondere beim Bundesrat Beat Jans, der Justizminister, dass die juristische Kompetenz sehr tief, infantil tief ist, würde ich sogar sagen. Sie wissen nicht zu unterscheiden zwischen integrativ und inklusiv. Und sie wissen auch nicht, dass dieses Gremium, dieser Ausschuss lediglich einen Empfehlungscharakter hat. Wie man daraus ein Gerichtsentscheid, der ein Bundesgerichtsentscheid übersteuern kann, drehen kann, das erschließt sich mir nicht. Das ist einfach sehr, sehr daneben, würde ich sagen.
Die vom Bundesgericht und den Schweizer Behörden geforderte Beschulung in einer Sonderschule, ist die so einfach möglich oder müsste die Schülerin im Zweifel irgendwie weit fahren oder umziehen, die Familie, irgendwas in der Art?
Eine gewisse Anonymität der Familie ist ja gegeben. Das Kind heißt Emma. Ich weiß natürlich über die Umstände nicht, aber ich gehe davon aus, dass das Kind mit einem Bus oder einem Behindertentransport zur Schule transportiert werden muss. Ich weiß auch nicht genau, wie das Schulhaus aussieht, ob das einen Lift besitzt, ob die rollstuhlgängige Treppen vorhanden sind. Das kann man alles nicht genau wissen. Oder ob sogar Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Ich würde einfach meinen, wenn man den Geist dieses Gesetzes des UNO-Kinderausschusses einatmen würde, dann bin ich ja auch dafür, dass Behinderte nicht auf einem Berg oder in einem beschatteten Tal in einer Sonderschule beschult werden, sondern dass man diese in der Gesellschaft integriert, dass man sie sieht, damit man Verständnis gewinnt und die Behinderten in der Gesellschaft hat, von mir aus auch im selben Schulhaus, aber nicht in derselben Klasse, weil man sie dort nicht adäquat beschulen kann.
Ist bekannt, ob die Schule sich ungerecht behandelt fühlt oder mehr oder weniger am Pranger jetzt steht, so unter dem Motto, sie wolle keine Kinder, die kognitiv beeinträchtigt sind?
Natürlich, die Schule hat sich gewehrt, die Schulpflege hat entschieden, dann wurde das ganze System bis zum Bundesgericht ausgereizt und alle haben gesagt, das ist Unsinn, was diese Eltern möchten. Sie wurden sehr wahrscheinlich befeuert vom Verband der Handicap inklusiv, der auf Biegen und Brechen alle Behinderten in der Regelschule unterrichten möchte und an der ordentlichen Grundschule beschult haben möchte. Ich weiß nicht, was diese Menschen steuert. Man kann in einer Grundschule einfach nicht den Bedürfnissen der Behinderten im Moment, so wie die Schule aufgestellt ist, Behinderte beschulen, ohne dass es einfach eine Mehrzahl von Verlierern gibt. Und diese Kinder, die zu den Verlierern gehören, die haben eben auch Kinderrechte, adäquat beschult zu werden und nicht ständig zurückstehen zu müssen.
Ihr Kollege Philipp Gut, der hier auch immer wieder im Kontrafunk uns Rede und Antwort steht, der auch für die Weltwoche schreibt, hat dort jetzt geschrieben, es sei ein Paradebeispiel für ein dysfunktional gewordenes internationales Recht und möglicherweise ein Präjudiz für die Schwächung der politischen und juristischen Unabhängigkeit der Schweiz. Ist das zu hoch gegriffen oder würden Sie sagen, ist genau der Punkt?
Es kommt darauf an, wie man damit umgeht, mit diesem internationalen Recht. Ich meine, die Bildungsministerin des Kantons Aargau, der betroffenen Schule, die hat gesagt, Wir nehmen das als Empfehlung wahr, aber wir setzen das nicht um. Und damit ist es am richtigen Ort. Wenn wir jetzt aber einen Bundesrat haben, der ideologisch getrieben eine Gleichmacherei betreibt, die irgendwie auch verlangt, dass am Ende jedes blinde Kind Flugzeugkampfpilot werden könnte oder so, und mit diesem Gedanken die ganze Sache vorantreibt, dann entsteht schon ein politischer Druck auf die Schule. Zum Glück haben wir im Kanton Aargau eine Bildungsministerin, die einen guten Rücken hat und sagt, wir machen das einfach nicht und dann ist es okay.
Ich komme nochmal auf diesen Vorwurf zurück, dass man getäuscht wurde. Die Schweizer Regierung, also in Bern sagt man, ja, es mag ja sein, dass wir den Eindruck vermittelt haben, das sei alles freiwillig, aber nun ist es nun mal so, das ist jetzt Pflicht, die Schweiz muss das tun, also tut es. Ist das ein Verhalten, eine Art, die das Verhältnis der Kantone zur Zentralregierung in der Schweiz schwer beschädigen könnte?
Natürlich. Es ist interessant, wer dieses Verhalten unterstützt. Es ist die linke Schweiz, die SP, es ist der Bundesrat mit seinem juristischen Unwissen, der dies einfach vorantreibt. Und das schafft natürlich Unsicherheiten in einem System und dann opponiert die bürgerliche Seite in der Schweiz. Es kommt zu einem politischen Kampf und irgendwie will man das dann wieder auf juristischem Terrain ausfechten. Das ist einfach ein Unfrieden, der entsteht und über den Köpfen der Kinder oder den wirklichen Bedürfnissen der Kinder hinweg gefällt wird. Und ich finde das nicht gut.
Ist das ein Fall, der nur in Anführungszeichen im Aargau diskutiert wird und große Wellen schlägt? Oder ist das ein Thema, das die ganze Schweiz beschäftigt?
Es beschäftigt die Schweiz auf verschiedenen Ebenen. Ich weiß von einem Fall in der Ostschweiz ganz genau, weiß ich nicht mehr in welchem Kanton. Dort waren die Eltern auch unzufrieden, die rufen auch die Ausschüsse, die UN-Ausschüsse an und so weiter. Und wir Schweizer sind irgendwie obrigkeitsgläubig und denken, dass wir das umsetzen müssen. Aber es ist einfach klar, diese Ausschüsse haben empfehlenden und keinen gerichtlichen Charakter. Das wurde so versprochen bei der Einführung der Gesetze und jetzt wird es meiner Meinung nach einfach willkürlich umgedeutet und sagt, das hat verpflichtenden Charakter. Aber das stimmt faktisch nicht, ist einfach faktenwidrig. Und jetzt kommt es einfach darauf an der Basis, wer glaubt wem. Und es entsteht ein großes Missverständnis, das einfach Streit und Unfrieden auslöst.
Kann man ungefähr sagen, Sie haben ja eben gerade skizziert, der Kanton hat eine Bildungsministerin, die den Rücken gerade machen kann und das auch tun will, hat sie angesagt. Aber was passiert dann eigentlich, wenn sie sagt, wir machen das einfach nicht? Welche Optionen hat dann die Bundesregierung in Bern, beziehungsweise was könnte dann im schlimmsten Fall passieren?
Sie könnten mit den Panzern im Kanton Aargau einfahren. Nein, Spaß beiseite. Sie haben keine rechtliche Möglichkeit. Das ist gut. Und die Bildungsministerin Martina Bircher wird es nicht umsetzen. Letztlich entscheidet es sich auch im Klassenzimmer. Es kommt doch am Schluss darauf an, wie setzt der Lehrer das um. Wenn der Lehrer das Kind einfach mit den ordentlichen Unterrichtsmaterialien bedient, ist dem Kind nicht geholfen. Wenn er sich entscheidet, nach draußen zu gehen am Nachmittag, dann bleibt eines dann irgendwie sitzen und vielleicht, es ist brutal, merkt man nach einem Monat, das ist einfach nicht die adäquate Beschulung. Und was will man dagegen machen? Man kann klagen, dann werden die Gerichte wieder neu entscheiden. Also das wird alles ad absurdum geführt.
Zeigt dieser Fall eventuell auch, dass die Schweiz nicht richtig vorbereitet ist auf das Thema Inklusion, dass sich durch diesen Fall wie im Brennglas zeigt, wir sind nicht wirklich vorbereitet?
Die Frage, müssen wir auf Inklusion vorbereitet sein? Dieser Grundsatzentscheid ist noch gar nie gefallen und ich würde ihn in Frage stellen. Ich bin dafür, dass Behinderte in der Gesellschaft integriert werden. Die Integration bedeutet, dass sich das Kind dem System anpasst und der Staat die Möglichkeit gibt, dass sich ein Kind dem System anpassen kann, also unseren Schulverhältnissen. Wenn wir von Inklusion sprechen, dann passt sich das System dem Kind an. Dann müssen wir wirklich jedes Dorfschulhaus umbauen, dann müssen wir die Lehrpläne anpassen, dann muss der Unterricht anders organisiert werden. Dazu ist die Schweiz nicht bereit und dieser Entscheid ist noch gar nie gefällt worden.
Ein Streit zwischen dem schweizerischen Kanton Aargau und der UNO hat uns im Gespräch mit Daniel Wahl beschäftigt. Daniel Wahl ist Lehrer an einer schweizerischen Primarschule und Geschäftsleiter des Lehrernetzwerkes. Herzlichen Dank, Herr Wahl.
Besten Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Die EU ist ursprünglich mal gegründet worden als reine Wirtschaftsgemeinschaft. Inzwischen versucht die EU-Kommission aber in praktisch alle Lebensbereiche der Mitgliedstaaten hineinzuregieren und schaufelt damit fleißig am Grab der Gemeinschaft. Martina Binnig kommentiert den neuesten Fall.
Die EU-Kommission weitet ihre Zensurmaßnahmen kontinuierlich aus. Dazu ist ihr jeder Vorwand recht. Angeblich will sie Opfergruppen schützen, wie etwa Minderjährige in den sozialen Medien. Doch die Opfer sind nur Mittel zum Zweck. Nun hat die Kommission es sogar gleich auf die Hälfte der Menschheit abgesehen, auf Frauen. Mit ihrer neuen Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter verpflichtet sie die EU-Staaten nämlich ab sofort zum Gender-Mainstreaming. Das heißt, alle Mitgliedsländer müssen die Geschlechtergleichstellung systematisch in sämtlichen Politik- und Lebensbereichen umsetzen. Das betrifft zum Beispiel den Zugang zu Finanzmitteln für Unternehmerinnen, vermeintlich geschlechtersensible Bildung, mehr Frauen in der Politik oder auch die sogenannte Menstruations- und Menopausenarmut. Außerdem soll die Strategie geschlechtsspezifischer Gewalt vorbeugen. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Allerdings geht es der EU-Kommission insbesondere um Gewalt im Internet. Und hier führt sie ausdrücklich ihr digitales Zensurgesetz, den Digital Services Act, ins Feld. Diese 2024 in Kraft getretene Verordnung verpflichtet die Betreiber von digitalen Plattformen bekanntlich nicht nur dazu, rechtswidrige Inhalte zu löschen, sondern auch Inhalte, die von der EU-Kommission als schädlich eingestuft werden. Andernfalls drohen gigantische Geldstrafen. Damit die Kommission jedoch nicht selbst allzu deutlich als Zensor in Erscheinung tritt, hat sie, listig wie sie ist, ein lukratives Geschäftsmodell für NGOs etabliert. Diese durchkämmen seither das Internet nach möglichen Verstößen gegen das Gesetz und bringen über Meldestellen Gerichtsverfahren ins Rollen. Gegen entsprechende EU-Fördergelder, versteht sich. Und genau diese regierungsnahen Nichtregierungsorganisationen können sich über die neue EU-Strategie besonders freuen. Wird es doch ein leichtes sein, irgendwelche tatsächlichen oder scheinbaren Vergehen gegen das Gender-Mainstreaming im Internet aufzuspüren. Zumal sich die Strategie auch gezielt gegen angebliche Desinformation wie etwa Anti-Gender-Narrative richtet. Darüber hinaus hofft die Kommission offenbar, über ihre neue Strategie endlich ihrem persönlichen Feind Elon Musk und dessen Plattform X an den Kragen gehen zu können. Unter dem Label Cybergewalt untersucht sie nämlich, ob X die Risiken der Verbreitung sexueller Bilder durch seinen KI-Chatbot Grok ordnungsgemäß bewertet und gemindert hat. Auch im Gesundheitsbereich will die EU-Kommission das Gender-Mainstreaming stärken. Noch in diesem Jahr will sie zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation eine neue Initiative zum Thema Frauengesundheit starten. Es steht zu befürchten, dass es hierbei einmal mehr um Datenerhebung und um die Erweiterung des Markts für spezifische Medikamente und Impfungen geht. Schließlich hat laut dem Fahrplan für die Rechte der Frau, dem im vergangenen Jahr alle EU-Mitgliedstaaten zugestimmt haben, jede Frau ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Kleiner ging es wohl nicht. Und wer definiert, was erreichbar ist? Die EU-Kommission? Jedenfalls geht es um EU-Gelder in Milliardenhöhe, mit denen zum Beispiel Frauenrechtsorganisationen unterstützt werden sollen. Bis Ende 2027 müssen die EU-Staaten ihre nationalen Aktionspläne zur Gleichstellung der Geschlechter vorlegen. Für die Jahre 2028 bis 2034 soll dann ein EU-Aktionsplan für Frauen, Frieden und Sicherheit greifen. Damit nicht genug. Neben ihrer Strategie für die Geschlechtergleichstellung hat die EU-Kommission auch noch eine Strategie für Generationengerechtigkeit veröffentlicht. Darin führt sie die Solidarität mit künftigen Generationen als Argument für den Zwang zum Kampf gegen den Klimawandel an. Die allumfassende Fürsorge der Kommission reicht also weit in die Zukunft hinein. Mit ihren beiden neuen Strategien will die EU offenbar sämtliche Lebensbereiche jetziger und kommender Generationen kontrollieren. Das gilt allerdings gemeinhin als Kennzeichen totalitärer Systeme.
Martina Binnig kommentierte. Wir sind am Ende von Kontrafunk aktuell. Wie immer noch Hinweise auf unsere anderen Programmangebote. Zum einen, wie schon erwähnt, heute Abend unser Live-Nachrichtenmagazin 18.20 mit einer Analyse der Wahl in Rheinland-Pfalz und um 10, 16 und 22 Uhr in unserem Fachmagazin Lehrerzimmer, wo es heute um den Ausschluss von AfD-Vertretern an Schülerpodien geht. Klaus Rüdiger spricht mit dem Berliner Politiklehrer und BSW-Kandidaten für das Abgeordnetenhaus Philipp Gouverneur. Er verlangt, sich mit der AfD inhaltlich zu streiten, anstatt sie auszuschließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann an info@kontrafunk.radio. Und damit ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.